Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer feministischen Kinderbuchreihe, mit einem Bruder zu viel und zu Beginn mit einem Spaziergang. Sven Nordqvist hat im Grunde immer schon Wimmelbilder gemalt, wenn er uns von seinen Helden Pettersson und Findus erzählte. Und jetzt präsentiert der Schwede den Spaziergang mit Hund, ein Wimmelbuch, in dem er nach Herzenslust Fantasie und Realität miteinander vermischt. Hier regiert eine Liebe zum Detail, die uns Beobachtung und Konzentration abnötigt. Thomas Linden hat sich angeschaut, wie diese Schule der Aufmerksamkeit funktioniert.
Ein kleiner Junge darf mit dem großen Hund der Oma Gassi gehen. Die beiden verlassen das Haus, der zottelige Hund reißt schon ungeduldig an der Leine. Was dann folgt, ist eine Reise durch Träume und fantastische Landschaften, die hier die Seiten eines jeden großformatigen Bilderbuchs sprengen. Bis die beiden schließlich wieder zur geöffneten Tür eilen, in der die Oma sie schon lachend erwartet. Sven Nordqvist hat die Klammer für sein Wimmelbuch »Spaziergang mit Hund« so weit gespannt, dass die ganze Welt in ihr Platz finden kann. Der Schwede zählt zu den Stars der internationalen Kinderliteraturszene. Seine Bilderbücher erreichen zweistellige Millionenauflagen. Für seine Erfindung des kauzigen Duos Pettersson und Findus wurde er mit dem Astrid-Lindgren-Preis ausgezeichnet. Den Abenteuern des griesgrämigen alten Pettersson und seines fidelen Katers Findus ist Nordqvist in den letzten Jahren nicht mehr nachgegangen. Den Zeichenstift hat der 73-jährige Schwede deshalb aber nicht aus der Hand gelegt. Vielmehr muss ihn dieses monumentale Wimmelbuchprojekt, das jetzt vorliegt, schon sehr gereizt haben. Nachdem das Kind und der Hund einmal aus dem Haus sind, steigen sie in den Zug und reisen drauf los. Es geht durch Burgen und Schlossanlagen, in den Parks sehen sie groteske Springbrunnen und im zoologischen Garten ein Mammut und unzählige Fantasietiere. An Flussufern, über tropische Wälder und Ebenen bis zum Marktplatz in der Nachbarstadt und dem Besuch in einem Antiquitätenladen springen Kind und Hund von einem Schauplatz zum nächsten. Eine zeichnerische Tour de force von ungeahntem Ausmaß entfesselt Sven Nordqvist. Unser Auge wandert im Bild und erliegt bald der Faszination der Winzigkeit dieser unzähligen Details. Während man auf das Kleine schaut, kann man aber nicht auch noch das große Ganze der Komposition wahrnehmen. Zumal alles gleichzeitig geschieht. Diese visuelle Überwältigung ist eine zentrale Strategie innerhalb des Genres der Wimmelbilder. Die Bewegung des forschenden Auges braucht Zeit, sodass wir das Bild wie einen Text zu lesen beginnen. Mit der Aufmerksamkeit, die wir den kleinen Dingen schenken, erhalten diese ihre vergessene Bedeutung zurück. Und dann gibt es da noch den Versuch von Nordqvist, das ganze Universum von Pettersson und Findus mit seinen gemütlichen Idyllen und den quirligen Mucklas-Fabelwesen in eine Verbindung mit der Geschichte der abendländischen Malerei zu bringen. Bevor es die Wimmelbilder für Kinder gab, erfreuten sich die Erwachsenen an ihnen. Historisch gesehen setzte das Genre mit den Gemälden eines Hieronymus Bosch im 15. Jahrhundert ein, der in seinen Visionen von der Hölle winzig kleine Menschengestalten mit furchterregenden Monstern kombinierte. Zwei Generationen später ließ Peter Bruegel mit der Dulle Griet gar eine Fabelgestalt des Krieges durchs Bild marschieren. Nordqvists Figuren scheinen auf den ersten Blick harmlos zu sein. Eine Mischung aus Kängurus, Mäusen und Insekten bewegt sich da krabbelnd durchs Bild. Allein die Größe verleiht den niedlichen Kreaturen ein dezentes Moment unheimlicher Bedrohung. Wenn das Kind mit dem Hund durch die Flure und Treppen einer fernen Burg hastet, erinnert das steinerne Labyrinth unübersehbar an die Verliese des Giovanni Battista Piranesi. Und dort, wo das Wasser nebenan aus dem Brunnen schwappt, ist dieser augenscheinlich als eine Variante der kunstvollen Unendlichkeitskonstruktionen eines M.C. Escher konzipiert. Nordqvist zieht alle Register des Wimmelbuchs. Damit steht er ganz in der Tradition von Ali Mitgutsch, der für seine Wimmelbilder in den 60er Jahren gefeiert wurde, als sei er der Erfinder dieses Genres. Seine freundlich naiven Bilderbuchchoreografien waren flächendeckend mit Schwärmen von Menschen gefüllt. Allerdings unterhielten die Figuren kaum Beziehungen zueinander. Einen Quantensprung erlebte das Genre in den 90er Jahren mit den Jahreszeiten-Wimmelbüchern der Rotraut Susanne Berner. Sie übertrugen eine Methode des literarischen Erzählens ins Bild. Jedes Detail besaß nun eine Funktion, sodass man eine Vorstellung von der Komplexität des Lebens bekam. Alle Tiere, alle Kinder und alle Erwachsenen sind in eine Handlung eingebunden. Der folgt man, sodass Bewegung zu Geschichte wird. Berner erzählt horizontal und vertikal. Das heißt, die Geschichten entwickeln sich im Raum, etwa von der Peripherie einer Stadt in ihr Zentrum, und in der Zeit, wenn wir sehen, wie die Pflanzen mit den Jahreszeiten sprießen und die Kinder geboren werden. Wir erleben, dass Realität nicht faktisch und kalt sein muss, sondern durchaus von Empathie durchdrungen sein kann. Schon in den Bildern eines Peter Bruegel, etwa den Sprichwörtern oder den Kinderspielen, findet sich das Personal in eine Landschaft eingelassen, die in ihrer Anordnung selbst wieder eine Geschichte darstellt. In Sven Nordqvists Wimmelbuch wirkt der Zeichenstift wie losgelassen. Der Schwede arbeitet mit ungeheurem Fleiß, scheint sich aber in seinem Eifer um Zusammenhänge nicht weiter zu scheren. Die Spazierwege von Kind und Hund gleiten auf den großformatigen Seiten nicht ineinander über. Eine Seite ist an die nächste gesetzt. Nicht immer ist ersichtlich, warum sie aufeinander folgen. Sie bleiben eine Ansammlung von Schauplätzen, auf denen sich eine Form des Horror-Vacui vollzieht. Die Angst vor der Leere scheint Sven Nordqvist gepackt zu haben, und sie verlangt eine restlose Bemalung aller Flächen. Besonders deutlich wird das bei einem Besuch der beiden in einem Antiquitätenladen. Hier beginnt die Vielfalt der Dinge zu delirieren. Geschätzte 1 Milliarde Gegenstände stehen auf den Regalen und inventarisieren das Leben. Besonders überzeugend wirkt Nordqvist als Illustrator immer dort, wo er ganz aus seiner heimatlichen Welt schöpft. Ein Meer aus hölzernen Fachwerkhäusern ergießt sich krumm und schief über einen Hügel, der Ähnlichkeit mit Stockholms Stadtteil Södermalm zeigt. Hier scheint die Welt der Menschen in Garten, Hof und Straße immer noch kleiner und noch kleiner zu werden. Die Winzigkeit schafft eine Distanz, die der abgebildeten Welt eine Eigenständigkeit verleiht, die ohne Sentimentalität auskommt. Schwedens idyllische Gärten bleiben der Ort, an dem Nordqvist seinen Lesern ein imaginäres Zuhause bietet. Dort, wo noch alle beim Essen um den Tisch sitzen, die Erdbeeren jeden Vorbeikommenden anlachen, die Schweine baden oder lesen, lässt es sich gut leben. Nur die Tomaten besitzen dann wieder eine Größe, die an atomare Strahlung denken lässt. Ein bisschen gegen den Strich gebürstet waren Nordqvists Illustrationen aber schon immer. Seinen fröhlichen Anarchismus versteckt der Schwede gerne an den Rändern der Wimmelbilder. Und das macht er so geschickt, dass man auch nach oftmaliger Lektüre noch kleine Bosheiten entdeckt, die Erwachsene ebenso wie Kinder nachhaltig entzücken.
Thomas Linden über Sven Nordqvist, Spaziergang mit Hund, Verlag Friedrich Oettinger, Hamburg, 32 Seiten, 20 Euro. Einige überaus erfolgreiche feministische Kinderbuchreihen gibt es bereits. Nun zieht der Inselverlag ein Imprint von Suhrkamp nach mit einem Projekt für sehr junge Leser. Die Reihe Little People, Big Dreams ist ab 4 Jahren empfohlen. Miriam C. hat die Bücher gelesen und mit dem Suhrkamp-Verleger Jonathan Landgräbe über das Lesen und über das Vorlesen gesprochen.
Feminismus hat Konjunktur auf dem Buchmarkt. Nicht nur, was die erwachsene Zielgruppe betrifft. Auch im Segment für junge und jüngste Leser häufen sich gerade Publikationen, die für mehr Geschlechtergerechtigkeit eintreten wollen. Es sind Bücher über berühmte Persönlichkeiten, die jenseits tradierter Rollenverständnisse Außergewöhnliches für ihre Mitmenschen geleistet haben. Marie Curie oder Rosa Parks, Mahatma Gandhi oder Ralph Lauren sollen entweder Mädchen oder Jungen als Vorbild dienen. So veröffentlichte der Hansa Verlag mit den Good Night Stories for Rebel Girls von Francesca Cavallo und Elena Favilli eine Buchreihe, die sich in Titel und Ansprache vornehmlich an Mädchen richtet. Ein entsprechendes Pendant für Jungen findet sich im Löwe Verlag. Ben Brooks' Stories for Boys Who Dare to Be Different, also Geschichten für Jungen, die sich trauen, anders zu sein, soll Möglichkeitsräume abseits stereotyper Männlichkeitsbilder eröffnen. Dass in diesen Büchern die geschlechtliche Separation bereits im Titel reproduziert wird, obwohl sie sich programmatisch gegen Ungleichbehandlung einsetzen, mag irritieren. Es ändert jedoch nichts am außergewöhnlichen Erfolg beider Reihen beim Publikum. Auf den Trend zum feministisch engagierten Kinderbuch setzt nun auch der Inselverlag. Obwohl das Suhrkamp-Imprint auf eine lange Tradition in der Veröffentlichung von Kinder- und Bilderbüchern zurückblicken kann, waren mit dem Ausscheiden der erfolgreichen Lektorin und Schriftstellerin Elisabeth Borchers Ende der 1990er Jahre auch die Bemühungen auf diesem Gebiet erloschen. Mit dem Frühjahrsprogramm nimmt sie der Verlag nun wieder auf. Soeben sind die ersten 6 Bände der Bilderbuchreihe Little People, Big Dreams von Isabel Sanchez-Vegara erschienen. Die Bücher porträtieren jeweils die Naturwissenschaftlerin Marie Curie, die Malerin Frida Kahlo, die Modedesignerin Coco Chanel, die Pilotin Amelia Earhart, die Bürgerrechtlerin Rosa Parks und die Tagebuchautorin Anne Frank. Jeder Band erzählt von einem Mädchen, das Träume hatte, an ihnen festhielt und dadurch zu einer selbstbewussten Frau wurde, die die Welt veränderte. Indem die Lebensgeschichte dieser Ikonen vom Kindesalter an erzählt werden, bemüht sich auch Little People, Big Dreams darum, jungen Leserinnen die Identifikation zu erleichtern und gleichzeitig, beinahe en passant, die Sichtbarkeit von Frauen im Kinderbuch zu erhöhen. Verleger Jonathan Landgrebe bekennt sich denn auch ausdrücklich zum soziopolitischen Anspruch der Bilderbuchreihe.
Es ist bei Kinderbüchern so, dass die starken Frauen oder starke Mädchen eigentlich eher die Ausnahme sind. Und vielleicht hat man die wenigen, die man aus dem Kinderbuch kennt, gerade deshalb so besonders stark vor Augen, weil es eben eher die Ausnahme ist. Und alles, was wir dazu gesehen haben, auch international bestätigt das. Also da gibt es noch Nachholbedarf. Und dass wir jetzt hier mit starken Frauen starten, hängt natürlich damit zusammen.
Wie bei den ebenfalls ins Deutsche übertragenen Reihen Goodnight Stories for Rebel Girls und Stories for Boys Who Dare to Be Different behielt auch der Insel Verlag bei Little People, Big Dreams den englischsprachigen Titel der Serie bei. Das verweist zwar auf den globalen Anspruch des feministischen Projekts, erhöht gerade für junge Leser aber auch die Distanz. Hier könnten Verlage mehr Vertrauen in die deutsche Sprache beweisen, sich eine angemessene und gerechte Sprache anzueignen, um selbstbestimmte Kinder und Menschen zu beschreiben, wäre schließlich ein wichtiger Schritt, um feministische Projekte überhaupt verfolgen zu können. Im Original verfasste Isabel Sanchez-Vegara ihre Geschichten auf Spanisch. Während Little People, Big Dreams bereits vor einigen Jahren ins Englische übersetzt wurde und sich weltweit millionenfach verkaufte, kamen die Bücher eher per Zufall in den deutschsprachigen Inselverlag, wie Jonathan Landgrebe erzählt.
Diese Buchreihe ist ehrlich gesagt am Ende mir einfach begegnet in einem kleinen Buchladen in Italien, in Lucca, und zwar in spanischer Sprache wurde die dort verkauft. Und die Illustrationen sind so augenfällig und die Art, wie diese Geschichten erzählt werden, so schön und natürlich auch einfach, aber so gestaltet, dass sie so ein ganz direktes Gesprächsangebot auch darstellen für das Gespräch zwischen Eltern und Kindern, sodass ich die dort in die Hand nahm und wir sehr schnell klären konnten, dass tatsächlich noch kein deutscher Verlag sich damit beschäftigt hatte. Und so ist das eigentlich entstanden.
Es sind tatsächlich die Illustrationen, mit denen die Buchreihe Little People, Big Dreams ihre Leser unmittelbar anspricht. In jedem Band wurden sie von einer anderen Illustratorin gefertigt, sind jedoch stets stimmungsvoll und farbenprächtig. So träumt Coco Chanel in Schwarz- und Rosatönen von übermütigen geometrischen Figuren, während vor ihrem Bett Garnrollen, Federn und Perlen verstreut liegen. Und die junge Amelia Earhart beobachtet fasziniert, wie sich knallbunte Flugzeuge von Kansas ockerfarbenen Getreidefeldern in himmelblaue Lüfte schrauben. Oft fügen die Illustrationen dem stark vereinfachenden Text außerdem Informationen hinzu. Wenn ihre Großeltern der jungen Rosa Parks und ihrem Bruder von früher erzählen, heißt es im Vorlesetext etwas vage:
Rosas Großeltern erzählten von den Zeiten der Sklaverei. Die Schwarzen waren damals nicht frei gewesen und hatten nicht leben dürfen wie andere Menschen.
Dazu zeichnet Marta Antello jedoch eindrücklich erschöpfte Menschen, sogar Kinder, die mit geschlossenen Augen und gekrümmten Rücken im Baumwollfeld arbeiten. Hier erleichtert die Illustration den Einstieg in die Anschlusskommunikation, denn die ist bei einem derart reduzierten Text und anspruchsvollem Thema unbedingt nötig. Dessen ist sich auch Jonathan Landgrebe bewusst.
solche Bücher leben davon, dass man miteinander spricht beim Lesen. Und das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zu jetzt fiktionalen Kinderbüchern, wo man einfach gemeinsam eintaucht in eine Geschichte und vielleicht etwas seltener Pause macht beim Vorlesen. Das hier sind natürlich Bücher, wo man vielleicht auch gemeinsam dann sagt, Mensch, was ist denn der da passiert und warum eigentlich? Und natürlich fragt ein dreijähriges oder sechsjähriges Kind nach, ja, warum war das ein Problem für Rosa Parks als Schwarze, sich hinzusetzen im Bus oder warum dürfte man als Frau nicht studieren? Das muss man alles dann aufklären.
Für diese Gespräche finden Vorleser am Ende jedes Bandes einen etwas ausführlicheren Zeitstrahl zum Leben der Porträtierten. Denn mitunter könnte es bei so wenig Text und so komplexen Themen etwas knifflig werden. Über Marie Curies wissenschaftliche Verdienste etwa ist lediglich zu lesen, dass die Chemikerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Pierre zwei Elemente entdeckte: Radium und Polonium. Wie aber konnte sie damit Verwundeten im Ersten Weltkrieg helfen? Die Bilderbücher der engagierten Inselreihe Little People, Big Dreams kommen kaum ohne engagierte Vorleser aus. Schließlich werden keine Fantasiegeschichten erzählt, sondern die Biografien historischer Personen. Und die verlangen, um sie überhaupt zu verstehen, zwangsläufig Wissen über die Welt, über die Gesellschaft und ihre Geschichte. Wie kindgerechte Gespräche über Sexismus oder Diskriminierung aussehen könnten, darauf liefern diese Bücher vorerst keine Antwort oder Hilfestellung. An dieser Stelle gibt es sicher noch Nachholbedarf auf dem gesamten Kinderbuchmarkt. Glücklicherweise aber vermeidet es die Reihe, ihre jungen Leser nach Geschlecht zu separieren. So sind die Protagonistinnen zwar in Text und Bild deutlich geschlechtlich markiert, in der Ansprache werden die Bücher aber nicht nur für Rebel Girls oder Boys Who Dare to Be Different bestimmt. In die spanisch- und englischsprachige Auflage wurden außerdem bereits Männer aufgenommen, Muhammad Ali etwa oder Stephen Hawking. Der Inselverlag bemüht sich außerdem, gemeinsam mit der Autorin Isabel Sanchez-Vegara noch mehr Frauen aus dem deutschsprachigen Raum in die Serie zu integrieren. So verrät Jonathan Landgrebe:
Im Herbst wird es weitergehen mit Jane Austen, mit Maria Montessori, mit Hannah Arendt, mit Pina Bausch, mit Ella Fitzgerald und mit Jane Goodall.
Und danach werden womöglich auch in die deutschsprachige Reihe der kleinen Menschen mit großen Träumen sowohl berühmte Frauen als auch Männer aufgenommen, damit sie sowohl Mädchen als auch Jungen inspirieren, in Zukunft eine gerechtere, diskriminierungsfreie Welt für alle zu schaffen.
Miriam C. über die erste Staffel der Reihe Little People, Big Dreams im Inselverlag erschienen in Berlin, je 32 Seiten, 13,95 Euro. Die Norwegerin Linde Hagerup entstammt einer wahren Autorendynastie, denn ihr Großvater und ihr Vater schrieben Bücher, auch ihre Geschwister und ihr Onkel waren als Schriftsteller tätig. Sie selbst hat bereits mit 17 Jahren an der Schreibakademie in Bergen studiert und war Mitherausgeberin der führenden norwegischen Literaturzeitschrift Vagant. Nun legt Linde Hagerup ihr erstes Kinderbuch vor mit dem Titel »Ein Bruder zu viel«. Ursula Nowak stellt es Ihnen vor.
Die neunjährige Sarah lebt gemeinsam mit ihrer Schwester Emilie und ihren Eltern ein unbeschwertes Familienidyll. Vater und Mutter sind ihren Kindern verständnisvoll und wohlwollend zugewandt. Doch eines Tages wird die Familie vor eine harte Prüfung gestellt. Als die beste Freundin von Sarahs Mutter stirbt, beschließen die Eltern, den Sohn der verstorbenen Freundin aufzunehmen. Steiner ist 5 Jahre alt. Sarah mochte ihn noch nie und jetzt soll sie mit ihm ihr Zimmer teilen. Unvorstellbar ist das für Sarah. Für sie wird das Leben, das bisher einfach schien, mit einem Mal schwierig. Sarah ist wütend auf Steiner und zeigt das auch ihrem neuen Mitbewohner. Der Vater ermahnt seine Tochter.
»Weißt du noch, was ich über die Liebe gesagt habe?«, fragte er. Ich schüttelte den Kopf, obwohl ich es noch genau wusste. »Dass die Liebe die Welt trägt. Weißt du das noch?« Ich sagte nichts. Die Liebe trägt die Welt, Sarah, und wir Menschen tragen die Liebe. Vergiss das nicht.
Linde Hagerup erzählt ihr Buch »Ein Bruder zu viel« aus der Ich-Perspektive des 9-jährigen Mädchens. Eindrücklich gelingt es der norwegischen Autorin, genau zu beschreiben, was Sarah sieht. Man fühlt mit ihr und versteht ihre Wut und Verzweiflung, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt und Steiner Recht bekommt, obwohl er doch offensichtlich gar nicht Recht hat. Steiner ist der Bruder zu viel. Alle in der Familie sind hilfsbereit. Die Mutter kuschelt mit dem Kleinen, der Vater plant gemeinsame Ausflüge, die 14-jährige Emilie versucht Steiner, eine gute große Schwester zu sein. Nur Sarah wird immer wieder von ihrer Wut eingeholt. Sie findet Steiner egoistisch, verwöhnt und störend und schließlich hasst sie ihn sogar, obwohl sie weiß, dass man das nicht darf.
Ich rannte die Treppe hoch und legte mich auf dem Badezimmerboden auf den Bauch, schlang mir die Arme um den Kopf. Ich wollte weinen und wollte auch wieder nicht weinen. Ich wollte Trost und wollte auch wieder keinen Trost. Ich wollte gemein zu Steiner sein und wollte auch wieder nicht gemein zu Steiner sein.
Mit Steiners Ankunft geraten nicht nur Sarahs Gefühle aus den Fugen. Das gesamte Familienleben steht Kopf. Morgendliche Rituale entfallen, Sarah vermisst sie besonders. Inzwischen gibt es täglich Schokocreme, statt wie gewohnt nur in den Ferien. Und plötzlich sieht Sarahs Papa sogar anders aus. Er hat einen Bart, weil er es morgens nicht mehr schafft, sich zu rasieren. Als sich die Lage zuspitzt und Sarah eines Abends nicht einschlafen kann, belauscht sie ein Gespräch ihrer Eltern. Sie reden über Steiner und Sarahs Schwierigkeiten mit ihm. Vielleicht hätten die Kinder es einfacher, so meint die Mutter, wenn Sarah ein Junge wäre, denn dann hätte Steiner einen tollen großen Bruder. Das stimmt Sarah nachdenklich. Sie überlegt.
Ich kenne viele Dinge, die bestimmt unmöglich sind. Die meisten davon habe ich noch nicht ausprobiert. Und die meisten davon werde ich auch nicht ausprobieren. Aber manchmal muss man Dinge tun, von denen man nicht gewusst hat, dass sie möglich sind. Oder von denen man nicht geglaubt hat, dass sie möglich sind.
Sarah beschließt genau das zu tun, worüber ihre Eltern nachgedacht haben. Sie wird Steiners großer Bruder. Sie schneidet sich die langen braunen Haare ab, zieht ein Käppi auf, schlüpft in Jeans und einen grauen Kapuzenpulli. Sie nennt sich nun Alfred. In der Rolle von Alfred kann sie alles, was Sarah nicht konnte. Sie ist nett zu Steiner, großzügig, spielt mit ihm, lässt ihn gewinnen und ist ihm ein toller, großer Bruder. Tatsächlich scheint jetzt alles ganz einfach zu sein. Aber die neue Rolle hat ihren Preis, denn Alfred erklärt der Familie, dass es Sarah nun nicht mehr gibt. Sarah ist weg. Das ist ein Schock für die Familie.
Es war, wie wenn in einem Film das Bild stehen bleibt. Alle erstarrten mitten in einer Bewegung, mit der sie noch nicht fertig waren.
In ihrer kindlichen Vorstellung hat sich Sarah ihren Rollentausch für ihre Familie überhaupt nicht schwierig vorgestellt. Ihr fällt es leicht, ein großer Bruder zu sein. Es macht ihr sogar sehr viel Spaß. Nur wenn Sarah mit ihrem Vater alleine ist, kann sie vorübergehend wieder sein Mädchen sein. Aber sobald die Familie mit Steiner zusammen ist, wird Sarah zu Alfred. Dann fühlt sie sich gut und ihre Eifersuchtsgefühle und ihr Zorn stehen ihr nicht mehr im Weg. Großartig baut Linde Hagerup die Geschichte um Sarah auf und beschreibt die Gefühle des kleinen Mädchens ohne Wertung, moralisiert nicht, sondern bleibt ganz dicht an ihrer Figur. Die Sprache ist direkt, poetisch, rhythmisch und klar. Kurze, knappe Sätze reihen sich wie Verse untereinander, geraten bisweilen fast zum Gedicht.
Aber diese Umarmung war anders. Sie war hart und lang. Sie ziebte. Sie nervte. Es war eine Umarmung, die wehtat.
Mit treffsicherem und liebevollem Ton zeigt Linde Hagerup, welche Schwierigkeiten das Ringen um die eigene Identität mitunter mit sich bringt. Am Ende wird jedoch für alle alles gut. Denn die liebevolle Zuneigung der Eltern hilft Sarah, ihre Identität zu finden. Illustriert ist die Geschichte mit Bildern von Felicitas Horst Schäfer. Es sind ausdrucksstarke, zweifarbige Illustrationen, gelb und blau. Flächig und mit dicken Linien gezeichnet, wirken sie auf das Wesentliche reduziert. Auffallend und anziehend ist auch das Cover des Buches im leuchtenden Zweifarbendruck. Darüber hinaus werden die Texte durch Überschriften und Ziffern von der Illustratorin ergänzt. Bilder und Text verschmelzen zu einer gelungenen Einheit. Linde Hagerup hat mit ihrem ersten Kinderbuch »Ein Bruder zu viel« eine Geschichte über Liebe und Zumutung, Identität, Toleranz und das Wechselbad der Gefühle geschrieben. Mit ihrem hinreißenden Buch führt sie dem Leser vor Augen, dass es immer Möglichkeiten gibt, eine Krise zu meistern. Eine Portion Mut gehört jedoch immer dazu.
Ursula Nowak über Linde Hagerup, Ein Bruder zu viel, übersetzt von Gabriele Häfs, erschienen im Gerstenberg Verlag, empfohlen ab 9 Jahren, 14,95 €. Und im Anschluss an diese Sendung geht es im Deutschlandfunkprogramm weiter mit den Kollegen von Forschung Aktuell Computer und Kommunikation, darin unter anderem, wie lässt sich im Online-Zeitalter noch Privatheit herstellen? Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.